Lukas, Hand aufs Herz, lagst du schon mal nachts wach wegen deinem Depot?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Angst und Gier sind da so Begleiter, die mich auch durch die eine oder andere Nacht begleitet haben.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, es geht echt vielen so. Aber es ist schon komisch, dass wir uns von solchen Emotionen extrem schnell leiten lassen oder beeinflussen lassen, ne?
Ja, und genau darum geht's heute. Heute geht's um Risikomanagement und wie man mit Angst und Gier umgeht.
Da bin ich echt gespannt drauf, weil ich bin auch so eine Person, die sich schnell von den Emotionen leiten lässt.
Ja, ich denke, so geht's vielen. Thema Emotionen. Heute war irgendwie Großputz in der Wohnung. Was hast du da für Emotionen so wahrgenommen?
Also auf jeden Fall Befreiung, nachdem alles schön sauber war.
Ja.
Aber davor war es echt so eine kleine Belastung, weil immer wenn es so ein bisschen unordentlich ist, dann ist es echt nervig.
Ja?
Ja?
Hey, du lebst doch im Chaos.
Aber beim Kopf ist Chaos, aber dafür will ich Ordnung in der Wohnung haben.
Warum lebst du das dann nicht, die Ordnung in der Wohnung?
Also die Frage könnte ich auch gut zurückspielen, ne?
Fairer Punkt. Ja, heute waren jetzt Emotionen wie Angst und Gier nicht so krass bei mir, was jetzt Putzen angeht. Eher so dieser Ekel, ne? Wir haben irgendwie draußen frisch Blumen und so eingesät, eher Kräuter. Und da sind natürlich viele Tiere da, Käfer und so. Und deswegen auch viele Spinnen in der Wohnung. Und heute habe ich die alle weggesaugt, diese Spinnenweben. War auf jeden Fall emotionsreicher Vormittag.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich ekel mich vor Spinnen, habe Angst vor Spinnen.
Ja, ich auch, aber einer muss es ja machen.
Ja, und da du der Mann bist, machst du es. In diesem Sinne.
Schön, dass ihr wieder da seid bei Investier oder Verlier mit der 11. Folge. Und heute geht es um Risikomanagement und wie man mit Angst und Gier am besten umgeht.
Ich bin die Laura und investiere seit kurzem.
Mein Name ist Lukas und ich habe meine ersten Aktien mit 16 gekauft.
So, Lukas, und damit wir smooth in das Thema einsteigen, habe ich wieder eine Alltagsaktie mitgebracht mit einer kleinen Geschichte. Also hör gut zu.
Alright.
Ist auch eine Geschichte, bei der du dich sehr angesprochen werden fühlen wirst.
Wieso?
Weil du auch ein absoluter Festivalgänger bist und super gerne auf Festivals gehst.
Ich glaube, ich war in meinem Leben auf einem Festival mit meinem Bruder und meinem Großcousin. War geil, aber ich bin ja nicht so der Festivalgänger.
Na, vielleicht nach der Aktie schon.
Okay.
Du bist auf dem Weg zum Festival. Rucksack voll, Laune top. Plötzlich ein Rempler in der Bahn. Dein Handy knallt auf den Boden, Display gesprungen. Kurzer Herzstillstand. Aber dann, du erinnerst dich an diese eine Versicherung, die du damals fast vergessen hättest abzuschließen. Ein Anruf, ein paar Klicks. Und das Drama ist schon wieder halb so wild. Schon mal eine Idee, worum es gehen könnte?
Ja, ich schätze mal um einen Versicherer, oder?
Ja, richtige Richtung. Ein kleiner Tipp. Ihr Logo ist so blau wie der Himmel nach einem Sturm. Und sie sind Europas Schutzengel Nummer 1.
Ja, safe Allianz dann.
Sehr gut. Das ist die Allianz. Hättest du vor 20 Jahren, mitten im Sommer 2005, einfach mal 1.000 Euro in Allianz gesteckt und jede Dividende sofort wieder reinvestiert, dann wärst du heute stolzer Besitzer von rund 17 Aktien. Dein Investment hätte sich auf satte 4.630 Euro verfünffacht und über 1.700 Euro Dividenden wären für dich mitgewachsen. Manchmal sind die wahren Helden eben die, die im Hintergrund für dich arbeiten. Welche Alltagsaktie habt ihr im Depot? Schreibt sie uns und wir nehmen sie das nächste Mal mit. Hast du auch Allianz in deinem Depot?
Ich habe tatsächlich auch Allianz in meinem Depot und freue mich immer, wenn Ausschüttung ist.
Also ist es sogar eine passende Geschichte zu dir?
Ja, weiß ich nicht. Wann war das? 2005 oder so?
Ja.
Ja, da wäre ich halt 8 Jahre alt gewesen. Also ich habe meine Allianz-Aktien vielleicht seit 4, 5 Jahren und kaufe aber auch regelmäßig nach. Ja,
ja, und bist happy damit.
Auf jeden Fall. Sehr solider Sicherheitswert, sage ich mal. Schöne Dividendenausschüttung. Und eine Aktie, die, denke ich, in 20, 30 Jahren auch noch Bestand haben wird.
Bevor es losgeht, dieser Podcast ist wie ein guter Freund. Unterhaltsam und informativ, aber kein Finanzberater.
Alles, was du hier hörst, ist unsere Meinung und kein Aufruf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Dein Geld, deine Verantwortung.
Also denk nach, bevor du dein Sparschwein schlachtest.
Wie ihr wisst, stellen wir euch ja immer eine Frage am Montag, passend zu einer Folge, die wir dann aufbereiten. Und in den letzten Wochen ist immer mehr und mehr Kommentare sind da reingekommen. Da freuen wir uns mega drüber. An der Stelle danke an alle, die bisher abgestimmt haben. Und auch zu unserer heutigen Folge haben wir euch eine Frage gestellt. Damals haben sich noch nicht so viele Leute getraut zu antworten, aber zumindest einen Kommentar haben wir bekommen und den wollen wir euch heute auch präsentieren.
Und zwar hatten wir euch gefragt, wie ihr mit Angst und Gier beim Investieren umgeht. Und Eichhörnchen Nussdepot hat geantwortet, er hält sich strikt an seinen Plan mit Hashtag langfristig denken.
An der Stelle Dankeschön an dich für den Kommentar und die nächsten Wochen haben wir mehr Meinungen von euch. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Nächsten Montag geht's direkt wieder weiter.
Genau.
Außerdem, Leute, ihr bekommt ein Goodie sogar. Wir haben ein richtig cooles Meme erstellt für euch wieder für nächste Woche. Lohnt sich allein schon wegen dem Meme. Ja, und wie immer bei uns habe ich jetzt auch wieder eine Geschichte vorbereitet, um nicht direkt an die harten Zahlen, Daten, Fakten ranzugehen, sondern um euch da draußen und auch dir, Laura, so einen kleinen Einblick zu geben in die Themen, die wir heute einsteigen wollen.
Da bin ich mal gespannt.
Are you ready?
Ich bin ready.
Alright. Yannick, 18, vom Hypejäger zum Planinvestor. Yannick ist 18, hat gerade sein Abi gemacht und sitzt 2020 im Corona-Lockdown zu Hause. Eigentlich wollte er reisen, aber stattdessen scrollt er stundenlang durch Social Media. Überall liest er, jetzt in Aktien investieren. Crash ist der Chance. Mit diesen Tipps wirst du reich. Yannick ist neugierig, lädt sich eine Trading-App herunter und steckt sein Erspartes in die ersten Aktien. Und was passiert? Fast alles geht nach oben. Tech-Aktien, Wasserstoff, E-Autos, Meme-Stocks, egal was Yannick anfasst, es läuft. Er springt von einem Hype zum nächsten, liest Foren, folgt Influencern, fühlt sich wie ein kleiner Börsenprofi. Einen echten Plan hat er nicht, aber das stört ihn nicht. Schließlich läuft's ja. Laura, erinnerst du dich auch an deinen ersten Investment-Erfolg und hast du auch so das Gefühl gehabt, dass du unbesiegbar bist dann?
Ja, so krasse Emotionen wie der Yannick hatte ich jetzt nicht. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, als die ersten Aktien, die ich gekauft habe, ins Plus gingen.
Was waren so die ersten Aktien, die du gekauft hast?
Ja, sowas wie Coca-Cola und Alphabet.
Aha.
Ja, aber ich hatte auch eine Aktie gekauft, die ziemlich schnell ins Minus ging.
Aha, kommen wir gleich dazu. Mit jedem Gewinn wächst Yannicks Selbstbewusstsein. Er erzählt seinen Freunden, wie einfach das alles ist und denkt insgeheim, ich habe das System durchschaut. Besonders stolz ist er auf seinen Dogecoin-Trade. Einfach gekauft, weil es auf Social Media trendete und in einer Woche 80% plus gemacht. Für Yannick ist klar, er ist auf dem Weg zum Börsenstar. Doch dann, Anfang 2022, kommt der Schock. Russland greift die Ukraine an. Die Märkte brechen ein. Plötzlich läuft gar nichts mehr. Die Kurse rauschen nach unten. Panik macht sich breit. Yannick bekommt Angst. Verkauft im Minus, springt in den nächsten Hype und verliert noch mehr. Am Ende ist ein Großteil seines Geldes weg. Der Traum vom schnellen Reichtum ist geplatzt. Statt Euphorie spürt er jetzt Frust, Unsicherheit und Selbstzweifel. Lau, hast du schon mal so einen richtigen Dämpfer an der Börse bekommen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, wie gesagt, diese eine Aktie, die ich da gekauft habe, das war auch so ein Penny-Stock, also super günstig. Und ich dachte echt, wird was? Wurzel nicht. Mich hat das jetzt nicht so getroffen, weil es jetzt auch keine große Summe war. Aber ja, wäre es eine größere Summe, wäre ich echt demütig und hätte echt Angst, mich wieder anzutrauen an Aktien.
Was ich so als Flop sehe, jetzt nicht unbedingt an der Börse bei dir, aber so beim Geldanlegen, ist ja schon dieser Bausparvertrag, den du da 7-8 Jahre bespart hast und ja, weniger heute drin hast als oder rausgenommen hast, als du einbezahlt hast. Ist das für dich irgendwie so ein frustrierender Punkt oder wie gehst du damit um?
Also frustrierend jetzt nicht, aber ja, ist schon traurig, aber es war ein gutes Learning.
Mhm.
Also ich meine, ich habe ja trotzdem wieder Geld zurück, ist weniger, ist jetzt anbezahlt, aber jetzt weiß ich es wenigstens und weiß, wie ich das Geld besser investieren könnte und mein Plan, das ist ja auch die ganze Summe, also ich mache es jetzt peu à peu, diese ganze Summe aus dem Bausparvertrag wieder zu investieren und hoffentlich kriege ich dann halt ein bisschen mehr raus.
Bestimmt. Yannick zieht sich erstmal zurück, hat keine Lust mehr auf Aktien und fühlt sich wie ein Versager. Doch nach ein paar Wochen beginnt er, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Er liest Bücher, hört Podcasts und spricht mit Leuten, die schon länger investieren. Nach und nach versteht er, es geht nicht um den schnellen Gewinn, sondern um Disziplin, Geduld und einen Plan. Heute investiert Yannick ganz anders. 80% seines Geldes steckt er in einen ETF-Sparplan, 10% in Bitcoin und den Rest in einzelne Aktien.
aber nur in Unternehmen, die er aus dem Alltag kennt und versteht. Er weiß jetzt, dass Rückschläge dazugehören und dass Emotionen wie Gier und Angst gefährlich werden können, wenn man ihnen die Kontrolle überlässt. Yannick ist entspannter geworden. Er investiert mit Plan, schläft besser und weiß, die nächste Krise kommt bestimmt. Aber diesmal ist er vorbereitet. Was hältst du denn von Yannicks neuem Weg? Und denkst du, das ist ein guter Weg für die Einsteiger?
Ja, absolut. Jetzt der neue Weg von Yannick ist echt sehr, sehr gut. Irgendwie die Geschichte erinnert mich ein bisschen an den Dunning-Krüger-Effekt, den wir vor ein paar Wochen bei einer Folge besprochen haben.
Ich glaube, das ist Folge 3. Die ist jetzt auch oben rechts eingeblendet für euch.
Sehr cool. Also schaltet da mal hin, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und ja, das ist ja, ich glaube, das geht vielen so, dass sie einfach hochmütig sind und denken, die haben es verstanden, die wissen, wie der Markt funktioniert. Ja, dann passiert irgendwas Dummes und der ganze Plan ist dahin.
Ja.
Übrigens ganz lustig bei, ich weiß nicht, ob ein paar von euch da draußen Trash-TV gucken, aber bei Yannick muss ich immer an so einen, ja, jemanden aus dem Trash-TV denken.
Wow, super tolle Info an der Stelle, Laura. Gut, dass wir beim Thema bleiben.
Ja, bitte. Gib mal eine Empfehlung ab, wie heißt das Trash-TV-Format, wo du dir da reinziehst?
Prominent getrennt aktuell.
Ja, auch ein tolles Bildungsformat, zieht euch das rein, wenn ihr euch die restlichen Gehirnzellen völlig rausballern wollt. Prominent getrennt, absolute Empfehlung von Laura.
Nee, aber dem Yannick von Prominent getrennt könnte auch ein bisschen Demut nicht schaden.
Wenn ihr eure Gehirnzellen lieber aufbauen wollt, anstatt die komplett zu zerstören, dann habe ich für euch was Cooles. Und zwar habe ich für euch einen Psychologie-Guide vorbereitet. Bleibt bis zum Ende dran und ich sage euch, wo ihr den kostenlos downloaden könnt. Außerdem haben wir in der Folgen- oder Videobeschreibung eine Buchempfehlung, passend zu unserer ersten Staffel Investieren für Beginner.
Und für die interessierten Trash-TV-Mäuse, wir sind jetzt auch auf Patreon und da gibt's auch mein Robson Trash.
Alright.
Also Yannicks Weg war ja ziemlich von Emotionen getrieben. Ich glaube, das geht vielen echt so. Was sind dann so typische Emotionen im Investment-Life?
Also natürlich Angst vorweg, ne? Wenn der Markt einbricht um 10-20%, haben Menschen Angst. Die denken, vielleicht verliere ich alles, ne? Kennst du vielleicht auch so jetzt vom privaten Umfeld, dass einfach Angst eine Emotion ist, die wir alle ganz stark wahrnehmen, ne?
Ja, und man sich auch schnell davon treiben lässt.
Genau. Und der Gegenspieler der Angst ist einfach die Gier. Sprich, viele Leute investieren, Aktien gehen nach oben in ganz große Bewertungen und alle denken, boah, die Reise geht ewig weiter und ich muss jetzt auch kaufen und auch kaufen. Das ist so der Gegenspieler der Angst, ne?
In dem Zusammenhang kenne ich irgendwie auch diesen Begriff Behavioral Finance oder so. Sind das dann Angst und Gier?
Ja, vor allem Angst und Gier sind da die großen Treiber. Behavioral Finance befasst sich ja mit dem, wie du dich verhältst jetzt am Finanzmarkt zum Beispiel. Ne? Da gibt es ganz interessante Dinge, wie zum Beispiel Verlustaversion. Ne? Großes Wort, im Grunde heißt es nur, wenn du 1.000 Euro investierst und du verlierst 200 Euro, ist dieser Schmerz für dich viel größer wahrnehmbar, wie die 200 Euro Gewinn, die du jetzt auch erzielen könntest, ne? Die nimmst du gar nicht so groß wahr vom Ausschlag her jetzt, sage ich.
Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Auch im Alltag gibt es solche Situationen. Wie zum Beispiel letztens haben wir Pfandflaschen abgegeben und der Lukas durfte den Pfandbon behalten, wie ein kleines Kind, aber er hat ihn verloren und 15 Euro waren weg. Und der Schmerz war groß.
Ja. Das tut mir sehr leid für dich. Das scheint dich wirklich zu beschäftigen. Ja, bei mir saß der Schmerz auch. Aber im Endeffekt können wir die Vergangenheit nicht verändern. Es ist der Moment jetzt, den wir im Griff haben. Ich lade dich gerne mal auf ein Käffchen ein, dass wir den Schmerz mal wirklich verdauen können. Gibt es auch einen Kuchen dazu?
Nehme ich gerne an.
Sehr gut. Und da würde ich aber auch das Thema echt ruhen lassen, weil jeder macht Fehler, weißt du?
Ja, aber das ist hier auch eine gute Verlustaversion, die wir hier gerade aus dem Alltag mitnehmen können.
Das zweite Ding, was bei Behavioral Finance untersucht wurde und festgestellt wurde, ist dieser Herdentrieb, den wir alle in uns haben. Wir wollen alle irgendwie dazugehören und wollen der Masse irgendwie auch nachgehen oder mit der Masse sein, ne? Da müsst ihr euch einfach bewusst werden, was macht die Masse in Deutschland? Wie legt die Masse in Deutschland ihr Geld an? Jeder zweite Haushalt investiert in Bausparverträge, hat einen Bausparvertrag. Und die breite Masse der Deutschen investiert in Versicherungsprodukte als Kapitalanlage. Und das ist einfach falsch, ja? Das ist langfristig Underperformance, das ist keine Sicherheit, du bist immer noch im Geldwert drin und gehst nicht in den Sachwert rein. Die wenigsten in Deutschland investieren in Aktien an der Börse, in echte Sachwerte. Also Herdentrieb, ne? Auch so ein Ding.
Ja, und wie war es beim Yannick? Weil bei ihm gab es ja eigentlich keinen Herdentrieb, ne?
Ja, da war hauptsächlich Gier präsent. Ja, das ist auch Selbstüberschätzung, die der Yannick da erfahren hat. Der war da einfach nicht demütig genug, sage ich mal, dem Markt gegenüber. Ja, ist eine gute Lektion, die er da gelernt hat. Ist eine Lektion, durch die wir irgendwie alle durchgehen, wenn wir so aus der Schule rauskommen. Wir haben alle große Träume, Ziele und wollen irgendwie einen Impact machen. Ne? Gerade unsere Generation will gerne, denkt groß und hat Träume, Ziele. Aber die Realität ist halt, wir machen unser Studium, wir müssen irgendwie, oder Ausbildung, wir müssen dann anfangen zu arbeiten, vielleicht in einem Job, der uns gar nicht so gefällt. Und was machen wir wirklich? Und da müssen wir halt erstmal die Basics setzen, Step by Step. Ja, und viele überschätzen sich halt. Und das ist halt so, finde ich, diese Zeit, wo man Demut lernt, jetzt als junger Erwachsener, bis man so 30 ist, sollte das dann so eine Life-Lesson sein, die man gelernt hat zumindest. Kann ein bisschen frustrierend sein, so die Zeit.
Ich muss sagen, so 30 klingt für mich so voll weit weg.
Ja.
Ja. Mich sind Leute, die 30 sind, schon richtig erwachsen.
Ja, in ein paar Jahren bist du 30, Laura. Dann hoffe ich, dass du auch nochmal ein Schnuch erwachsener geworden bist.
Bin ich es nicht jetzt schon?
Ja und nein.
Aber okay, Yannick hatte ja so den Fuß ins Traden gefasst. Mhm. Finde auch Krypto ist aktuell so ein Hype. Ist das auch ein gutes Beispiel?
Ja, so 2020 gab es ja natürlich dann Krypto-Hype. Kurzzeitig ging es auf 60.000 hoch. Dann haben auch wieder einige meiner Bekannten zum Beispiel verkauft, als er auf 20, 30 gefallen ist. Das sind so Beispiele, ne? Oder diese Meme-Stocks wie GameStop zum Beispiel. Das ist auch ein Beispiel für Herdentrieb oder Emotionalität, ne? Das hat ja jeder Grundlage irgendwie entbehrt, die Bewertung des Unternehmens.
Krypto ist ein gutes Beispiel, aber was sind denn so typische Fehler, die man vermeiden kann?
Also der Fehler Nummer 1 sind Panikverkäufe. Das heißt, aus Panik, aus Angst, einfach was zu verkaufen. Trump kündigt an Zölle in Amerika, der Markt bricht ein um 10-20% und du gehst jetzt raus und verkaufst, weil du denkst, es geht noch viel weiter runter. Panikverkauf, ja? Großer Fehler.
Auch eine große emotionale Falle, ne?
Wenn
man sich damit nicht auskennt, dann kann man schnell reintreten in die Falle.
Ja.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass FOMO auch so ein Thema ist. Im Alltag ist FOMO ja auch ziemlich präsent. FOMO, Fear of Missing Out. Ja, man hat Angst, dass man nicht dabei sein kann oder was verpasst. Ist bestimmt auch im Aktienmarkt so, ne?
Genau so ist es. Das ist der Gegenspieler der Angst. Das ist die Gier, die bei FOMO auftritt. Und das ist so der zweite typische Fehler, den man vermeiden sollte, ja?
Was gibt's denn noch so für Fehler?
Der nächste klassische Fehler ist Overtrading, das habe ich selber auch gemacht. Und zwar geht es darum eigentlich, dass du ständig Aktien kaufst und verkaufst. Ne? Ich habe angefangen auch ganz viele Aktien zu kaufen, hatte irgendwann 70, 80 Aktien, alle mit so 200 bis 500 Euro irgendwie. Ich habe einen kompletten Überblick verloren, habe dann auch mal wieder irgendwas verkauft. Overtrading, ja. Also langfristig denken und das übersichtlich halten, was du machst, dass du auch verstehst, was du machst. Wie viele Aktien hast du im Portfolio, einzelne jetzt?
Oh, ich glaube, so um die 5, 6.
Okay, das ist ja sehr überschaubar.
Ja, ja. Ich habe eigentlich am Anfang welche gekauft.
Ja.
Und die halte ich bis jetzt.
Sehr gut.
Und dann habe ich ja mit JTS angefangen.
Ja, bei uns im Community-Portfolio sind ja 20 Einzelaktien. Das ist in unseren Augen so ein echt guter Sweet Spot aus Übersichtlichkeit und Diversifikation. Trotzdem muss man sagen, dass ein ETF-Investment dem wahrscheinlich langfristig überlegen ist. Genau, bloß für euch so als kleine Info. Wie unser Community-Portfolio aufgebaut ist, das seht ihr in der Folge 3. Ich verlinke euch das auch mal. Könnt ihr oben rechts klicken.
Sehr cool. Und zu FOMO gehört bestimmt auch der Herdentrieb, den du davor genannt hattest, oder?
Genau, ist auch ein typischer Fehler. Einfach dran denken, wenn du das machst, was die Masse macht, dann hast du auch das Ergebnis der Masse und willst du das Ergebnis haben.
Hast du dann irgendwelche Beispiele aus der Historie mit den Fehlern?
Ja, zum Beispiel Bitcoin war kurz auf 60.000 oben, da sind die wieder runtergefallen aus 20. Viele haben wieder verkauft. Ich zum Beispiel habe seit 3-4 Jahren Bitcoin-Sparplan, kaufe das jeden Tag ein. Es ist mir komplett egal, ob es steigt oder fällt, weil es eigentlich nur darum geht, mehr an Bitcoin anzusammeln. Ne? Ja.
Okay, dann hast du dann irgendwelche typischen Tricks oder Strategien, die man beachten könnte, um sich nicht emotional leiten zu lassen?
Klar, also das Wichtigste in meinen Augen ist Diversifikation, ne? Und Diversifikation in Form von verschiedenen Firmen, über verschiedene Länder, verschiedene Branchen und mittel- bis langfristig dann auch Diversifikation in den einzelnen Assets, sprich nicht nur Aktien und ETFs zu haben, vielleicht auch einen kleinen Teil an Gold zu haben, vielleicht einen kleinen Teil in Bitcoin oder Kryptowährungen, vielleicht langfristig auch ja eine Immobilie, wenn man sich das leisten kann, einfach auch über Assets streuen, neben dem, dass du eh schon über Branchen und Unternehmen streust.
Wahrscheinlich ist auch so ein automatisierter Sparplan auch gut.
Genau, das wäre jetzt der zweite Punkt. Automatisierung, ja. Sprich, von deiner Bank regelmäßig an deinen Broker was überweisen, Sparpläne laufen im Hintergrund. Und wenn jetzt mal was ist, Crash oder vielleicht auch nur ein Rückgang von 10-20%.
Läuft trotzdem weiter.
Genau.
Und wenn man sich nicht komplett damit beschäftigt und nicht ständig reinguckt, dann läuft dieser Sparplan und man macht sich nicht zu viele Gedanken, ne?
Ja, und es nimmt dann die Emotionen raus, weil du ja einfach deiner Strategie folgst, ne?
Ja, und wenn man sich am Anfang bei der Depoteröffnung richtig die Gedanken macht, sich hinsetzt, dann zweifelt man eigentlich auch nicht an der Strategie.
Ja.
Kann natürlich sein, dass man kurz mal die Zweifel hat und nachdenkt, ob man alles richtig gemacht hat, aber wenn man sich zurückerinnert und weiß, was man in dem Moment gefühlt hat, denke ich mal, wird es auf jeden Fall kein Thema sein, ne?
Ja, ich finde es immer lieb, wie du das ausdrückst mit, was man da gefühlt hat. Also, ja, im Endeffekt ist es gut, seine Strategie auch mal auf den Prüfstand zu stellen, aber nicht jeden Monat, auch nicht jedes Jahr, vielleicht mal nach 3 oder 5 Jahren. Einfach mal checken, man hat vielleicht auch neue Infos, will man irgendwie was ändern oder nicht, aber nicht so regelmäßig, ja, beziehungsweise nicht so oft hintereinander. Und das bringt uns auch zu unserem dritten Punkt, dass man klare Regeln hat und einfach einen Plan, ja. Sprich, du weißt, was du machst und du verfolgst diesen Plan.
Mhm.
Ganz easy.
Aber was, wenn jetzt wirklich mal so eine Krise extrem schnell einschlagen sollte? Gibt es denn da irgendwie einen Tipp, wie man jetzt nicht komplett schnell in Panik verfällt?
Ja, also wenn du langfristig investierst auf 20, 30 Jahre jetzt in unserem Fall, dann weißt du ja jetzt schon, dass über die nächsten 20, 30 Jahre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein Crash, eine Krise kommt und Rückgänge da sind, ja?
Übrigens, dazu gibt es auch schon eine Folge von uns, und zwar die Folgenummer.
Folge Nummer 8, sie ist auch oben rechts verlinkt. Sehr cool. Genau, also wenn du weißt, dass Krisen kommen, ja, dann kannst du dich darauf vorbereiten. Sprich, du kannst einen klaren Krisenplan machen. Du kannst dir sagen, hey, wenn jetzt ein Markteinbruch ist von -30%, ja, dann verdoppel ich meine Sparpläne zum Beispiel, die Sparsumme. Mein Plan ist eigentlich nur, dass wenn die Börse runtergeht, dann verdoppel ich die Sparpläne. Aber wenn die Börse jetzt total gut läuft, natürlich deswegen nicht verkaufen, sondern bleib einfach bei meinem automatisierten Sparplan und lass es weiterlaufen.
Bleibst einfach auf deinem Weg und änderst nichts.
Genau.
Was ja eigentlich auch ein guter Weg ist dann.
Ja. Und bei mir ist halt so, wenn ich jetzt mal Geld über habe, ne, und ich will das nicht für einen Urlaub oder so ausgeben, ja, dann nehme ich halt mal ein paar 100 Euro oder 1.000 Euro und investiere das in eine Einzelaktie oder vielleicht auch zwei, ne, um so ein bisschen diesen Spieltrieb irgendwie auch zu befriedigen.
Hast du denn irgendwie eine Lieblingsalltagsaktie?
Ja, also die erfolgreichste bei mir ist tatsächlich Philip Morris. Die habe ich 2020/21 gekauft. Da habe ich sehr lange Echtgeld TV geschaut. Ganz toller Podcast auch. Könnt ihr mal reinhören. Und zwar haben die so eine Videoreihe über Tabakkonzerne gemacht, ne? Altria, Philip Morris, auch japanische Tabakunternehmen. Und da bin ich so drauf gekommen, Philip Morris, ne? Und habe mitbekommen, die kaufen jetzt gerade Swedish Match. Und Swedish Match ist der Snus-Hersteller. Ne? Mhm. Und ich kannte das so aus meinem Bekanntenkreis auch. Und ich habe mir so das Potenzial davon gut ausmalen können. Und habe das dann auch mal genauer angeschaut und habe gesehen, boah, die sind ganz gut bewertet und Zukunftsaussichten sind gut. Und habe ich da mal Geld reingemacht und ein halbes Jahr später dann nochmal. Und das habe ich einfach liegen lassen. Habe jetzt da, glaube ich, +80%. Plus, ich habe circa 6% Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital. Also das ist wirklich ein toller Selbstläufer gewesen.
Nee, klingt echt spannend. Vielleicht bringen wir Philip Morris mal irgendwann mal mit als Alltagsaktie.
Ja, gern. Wenn ich dich das nächste Mal beim Rauchen erwische, dann wirst du das vorstellen, das nächste Mal.
Das kann ein bisschen dauern. Alles klar. Und du bist ja so ein kleiner Profi. Hast du denn irgendwelche Best Practices oder Notfallstrategien oder Ideen, die wir mitnehmen können?
Also ich kenne ja einige Leute so aus der Finanzbranche, sei es Berater oder auch Menschen, die einfach selber seit Jahrzehnten investieren. Das größte Learning aus den Gesprächen mit den Menschen war für mich diese Geduld und diese Ruhe und diese langfristige Disziplin, die man haben muss, ja, um erfolgreich zu sein an der Börse.
Und diese Demut dann wahrscheinlich auch, ne?
Ja, wobei manche dieser Personen, die würde ich jetzt nicht unbedingt als demütig beschreiben, die sind eher sehr euphorisch und haben auch eine breite Brust, ja. Aber so das Wichtigste für mich war einfach zu merken, aha, es geht um diese Ruhe und das langfristig Denken.
Okay, also ist ein guter Tipp, einfach Ruhe, langfristig Denken, keep calm, keep calm.
Ja.
Ja, da gibt es ja diese Memes von 2008, 2009 irgendwie, keep calm and drink coffee oder so.
Ja.
Das kann man sich immer merken dann.
Ja, so cool. Kannst du vielleicht so Sticker machen und jemanden zuschicken. Perfekt. Ich finde da auch so das wichtigste Konzept ist eigentlich so ein Zitat von Warren Buffett und der hat gesagt, sei gierig, wenn andere ängstlich sind und sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Und das fasst eigentlich diese ganze Folge super zusammen, weil das eigentlich heißt antizyklisch handeln und auch antizyklisch denken. Ja,
ja, das ist echt schwierig für den Anfang, glaube ich, weil wenn man irgendwie eine Intuition hat und Angst ausgelöst bekommt, dann muss man sich erstmal bewusst werden, dass das vielleicht nicht die beste Reaktion ist.
Mhm.
Aber wenn man irgendwie länger am Markt ist und länger investiert ist, kann man vielleicht eher besser damit umgehen.
Ja, ich denke, dass die Angst ist da, ne, als Emotion, aber vielleicht hast du ja trotzdem eine andere Intuition, dann damit umzugehen. Und das kann man ja trennen. Also ich empfinde ja auch Angst manchmal. Ja, jetzt Angst ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber ein bisschen Puls auf jeden Fall. Hab dann aber eine andere Intuition. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, es geht viel um Reflektieren, sich selber mal beobachten, einfach zu checken, wer ist man so. Ne? Und da gibt es auch keinen guten Schlecht, einfach ehrlich zu sich sein und sich mal selber so kennenzulernen. Ja.
Das ist absolut ein guter Tipp.
Ja, genau. Und vielleicht so eine kleine persönliche Anekdote, so zwei Menschen, die mir ganz nahe stehen, die haben mir mal so einen Blick gegeben in deren Depot und haben mal geguckt, was lief denn so am besten. Und das war echt krass zu sehen. Die haben teilweise Titel in den 90er Jahren, Anfang der 2000er gekauft für kleine vierstellige Beträge. Bekannte Firmen, ne, wie Apple, Microsoft oder andere auch, Allianz zum Beispiel. Und es ist unglaublich zu sehen, was da passiert ist jetzt in den letzten 20, 30 Jahren damit. Und das waren die besten Investments. Das heißt, die haben einmal eine Summe genommen, haben die investiert und haben das weggelegt.
Und einfach nicht mehr angefasst.
Nicht mehr angefasst, nicht mehr überlegt, kaufe ich nach, verkaufe ich, einfach liegen lassen. Und das waren die allerbesten Investments mit Abstand.
Gut, also ich würde mal sagen, wir haben heute einiges mitgenommen, einiges gelernt. Gelernt, dass die Emotionen Angst und Gier eigentlich die Hauptantreiber im Kapitalmarkt sind oder im Investmentleben, die auch gar nicht mal so verkehrt sind. Man soll sie wahrnehmen, aber man muss nicht immer irgendwie direkt danach handeln, so wie Warren Buffett eigentlich zitiert hat oder wie wir ihn gerade zitiert haben. Man soll ängstlich sein, wenn alle gierig sind und gierig sein, wenn alle ängstlich sind. Und ich finde, das ist eine echt super Zusammenfassung von der Folge, weil ja, man echt so viel lernen kann.
Ja, gehe ich voll mit.
Und die beste Strategie ist einfach die, die man sich am Anfang gesetzt hat, mit der Depoteröffnung, vielleicht nach 3 Jahren nochmal reinschauen, ob man was ändern könnte. Aber wenn man überzeugt ist von der Strategie und die weiterhin fortführt, kann man sich nochmal überlegen, wenn es irgendwie noch eine Krise gibt, ob man dann irgendwie vielleicht die Sparsumme erhöht. Aber sonst einfach ihrem Plan folgen und zurücklehnen, entspannen und nicht so viel nachdenken.
Top-Zusammenfassung.
Super. Was erwartet uns denn nächste Woche?
Nächste Woche geht's um einen kleinen Rückblick. Was waren denn so die besten ETFs der letzten 10 Jahre? Und werden das auch die besten ETFs der nächsten 10 Jahre sein? Also bleibt dran, es bleibt spannend bei uns. Als kleine Auflösung, das PDF, das ihr downloaden könnt, findet ihr unten in der Beschreibung. Einfach auf den Blog gehen und ganz nach unten scrollen, da könnt ihr euch das kostenlos downloaden. Checkt die Buchempfehlung aus und guckt mal, was wir so auf Patreon treiben. Und ansonsten nicht vergessen, Wasser zu trinken. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich.
Bis dahin. Adieu. So ist es. Adieu.
Adieu. Tu peux parler français?
Oui.
Tu fais très bien.